Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
Auf SR2 Kulturradio, Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Vor 20 Jahren explodierten in 4 vollbesetzten Madrider Vorortzügen 10 Sprengsätze. Beim schwersten Attentat in der Geschichte Spaniens, verübt von islamistischen Terroristen, starben fast 200 Menschen. Das hat die muslimische Minderheit in Spanien erschüttert und die Sicht auf sie zunächst verändert. Wie die Situation heute ist, berichten wir in etwa 20 Minuten. Zunächst schauen wir voraus. Und da braucht man weder eine Glaskugel, noch muss man Prophet sein, um zu wissen, wer am kommenden Wochenende die Präsidentschaftswahl in Russland gewinnen wird. Natürlich Wladimir Putin. In einem Land, in dem die Medien weitgehend nur seine Propaganda verbreiten dürfen, hat er auch darüber hinaus alle Vorkehrungen getroffen, um vor unliebsamen Überraschungen durch sein Volk sicher zu sein. Unabhängige Kandidaten dürfen erst gar nicht an der Wahl teilnehmen. Mit Protest ist am ehesten am Sonntag zu rechnen, denn Alexei Nawalny, der vor 3,5 Wochen in einer Strafkolonie starb, hatte zuvor dazu aufgerufen, an diesem letzten Wahltag um 12 Uhr mittags in die Wahllokale zu gehen. Ein fast stiller Protest, der aber ganz sicher nicht ohne Risiko ist. Unser Russland-Korrespondent Björn Blaschke wollte sich ein Bild von der Stimmung in Russland machen und ist mit der transsibirischen Eisenbahn von der pazifischen Hafenmetropole Wladiwostok in die Hauptstadt Moskau gefahren.
Großraumwaggon 4, Liege 2. Der Blick an die Decke ist kurz. Mythisch ist anders, auch wenn für viele der Name so klingt, transsibirische Eisenbahn. Der Platzkartny, eben besagter Großraumwaggon 4, bietet insgesamt 52 Liegen, längs und quer zur Fahrtrichtung. 52 Liegen, das bedeutet 52 Menschen und ein Hund, die schlechte Luft atmen, husten, schnarchen, lachen, miteinander reden, bellen, auch ins Mobiltelefon. Manche Reisende fahren die gesamte Strecke von Wladiwostok bis Moskau 6 Tage und Nächte lang. Der Zug rollt los in Wladiwostok, einigermaßen ruhig in die Nacht hinein. Schon bevor der Streckenbau 1891 begann, war die Transsib vor allem eines, eine Idee. Schienen, die Verbindung schaffen sollen. Auf Liege 2, an die Decke starrend, kommen die Worte der Fremdenführerin in Wladiwostok wieder in den Sinn. Sie hatte ich gesprochen, als wir noch im Bahnhof standen.
Man kann sagen, sie ist wie eine Lebensader, eine Kommunikationslinie. Sie verbindet die Menschen, Städte und Dörfer. Du fühlst dich verbunden, über 10.000 Kilometer. Um genau zu sein, über 9.288 Schienenkilometer. Dabei fühlen wir, dass wir ein Land sind.
Ein Land, aber auch ein Volk, ein einiges Volk, so wie Präsident Wladimir Putin es in seinen Reden immer wieder zu vermitteln versucht. Gerade in den zurückliegenden Wochen, kurz vor der jetzt anstehenden Präsidentschaftswahl. Oder mit dem Namen der Partei, der er nahe steht, Geeintes Russland. Dieser so oft beschworenen russischen Einheit nachzuspüren, Stimmen und Stimmungen einzufangen, das hat mich dazu gebracht, diese Reise anzutreten. Liege Nummer 2 ist eng. So eng wie alle Liegen in Waggon 4. Zusammenrollen und schlafen? Unmöglich. Auf dem Rücken liegen und das wach. Mit Erinnerungen an Wladiwostok vor der Abreise mit der Transsib. Der Hafen der Stadt, Frachtschiffe, aber auch Stützpunkt der russischen Pazifikflotte. Die mehr als einen Kilometer lange Solotoi-Brücke, längste Schrägseilbrücke der Welt. Vor der Küste, im japanischen Meer des Pazifik, trieben dicke Eisschollen. Die Gedanken vieler Menschen der Stadt entsprachen tatsächlich dem, was Wladimir Putin vorschweben mag. Verbundenheit, Einigkeit. Wladiwostok ist nur 1000 Kilometer von Tokio entfernt. China und Nordkorea sind ebenfalls nicht weit. Und doch fühlen sich die meisten hier Moskau näher als Tokio. Und das, obwohl Russlands Hauptstadt 6-mal weiter weg ist. Irina zum Beispiel. Hotelmanagerin in Wladiwostok schwärmte, als sie von Moskau sprach.
Wissen Sie, Wladiwostok an sich ist so eine Stadt, die mehrere Kulturen aufgenommen hat. Wir sind schließlich in Asien. Daher haben China, Korea und Japan viel Einfluss. Aber im Inneren ist Moskau doch näher.
Moskau hat für Irina, wie für viele Menschen in Russland, Anziehungskraft. Und im Zentrum der Gravitation steht für die junge Frau Präsident Wladimir Putin. Irina ist mit Putin, der Anfang des Jahres 2000 an die Macht kam, aufgewachsen. Sie kennt nur ihn als den mächtigsten der Mächtigen im Land und will ihn im Amt bestätigen.
Ja, natürlich. In unserer Familie gibt es eine Tradition. Ich komme nach Hause und wir gehen zusammen als Familie ins Wahllokal und stimmen ab. Für uns ist das wichtig. Wir glauben, dass politische Entscheidungen auch mit unserer Stimme getroffen werden.
Die militärische Spezialoperation, wie der Krieg gegen die Ukraine in Russland genannt werden muss, hat Irina offenbar nicht von ihrer Position abgebracht. Moskau mag ihr nah sein, der Krieg ist weit weg. Für Irina. Für andere Menschen im Osten Russlands nicht. Von hier stammen viele Vertragssoldaten, die in der Ukraine im Einsatz sind und dort auch fallen und Familien hinterlassen. Gut 450.000 Männer sollen einen solchen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium eingegangen sein. Sie verdienen umgerechnet etwa 2.000 Euro im Monat. Damit liegen sie weit über dem, was sonst durchschnittlich in der Provinz gezahlt wird. Da lockt der Sold, um den Familien ein besseres Leben möglich zu machen. Pause. Für eine Viertelstunde hält die Transsib irgendwo im Nirgendwo. Die Fahrgäste, die frische Luft wollen oder rauchen möchten, steigen aus, stehen neben den Gleisen. Es ist klirrend kalt, 15 Grad minus. Aber alle hier draußen sind dankbar, dass der Personenzug einem anderen, der Güter transportiert, die Vorfahrt lässt. Was er geladen hat, nicht zu erkennen. So oder so, die Transsib ist der Transportweg, damit die Lebensader der russischen Wirtschaft. Das sagt Natalia Subarevich. Sie ist Wirtschaftsexpertin und Professorin an der staatlichen Lomonossow-Universität Moskau.
Das Wichtigste an der Transsib ist der Güterverkehr. Der Personentransport ist die Kirsche auf der Torte. Der Güterverkehr ist wichtiger als Hauptexportroute nach China und Asien überhaupt.
Russland fördert nach wie vor uneingeschränkt Erdöl, Gas, Kohle. Genau wie Gold und seltene Erden, Stahl und Aluminium, Eisenerz, Holz, Düngemittel, Weizen. Und viele dieser Güter transportiert die Transsib. Gut 100 Millionen Tonnen im Jahr, mitgerechnet auch Container, beladen mit unterschiedlichen Waren oder Maschinen und schwerer Ausrüstung für die Industrie. Mit der Transsib wird der innerrussische Markt beliefert, aber auch das Ausland. Der Westen boykottiert zwar, aber China, Nordkorea, Indien und andere Länder scheren sich nicht darum. Sie kaufen von Russland. Dauerexportschlager? Brennstoffe. Und Russland? Beschafft der Staat via Transsib auch Güter, die er für die sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine braucht?
Soweit ich weiß, verkauft China im Allgemeinen keine verbotenen oder sanktionierten Produkte. Das Land ist sehr vorsichtig. Aber die Demokratische Volksrepublik Korea ist da anders. Von dort importiert Russland wahrscheinlich. Andere Länder, meine ich, liefern keine Produkte nach Russland, wenn sie entweder doppelt genutzt werden können, also zivil und militärisch, oder rein militärischer Natur sind. Aber Iran und Nordkorea machen das.
Zurück in Waggon 4 auf Liege Nummer 2. Die kalte Nachtluft draußen hat wieder wach gemacht. Schlaf? Die meisten anderen scheinen in ihm zu versinken. Schlaf für mich? Ein ferner Traum. Stattdessen wieder Bilder und Gedanken, die hochkommen. Russland, ein Land, auf das die Sanktionen des Westens, wenn überhaupt, nur langsam wirken. Bei großen Hightech-Produkten wie Turbinen oder Flugzeugtriebwerken, Bohrtechnik oder Ölanlagen. Da greifen die Sanktionen und werden wahrscheinlich auch irgendwann zu Problemen führen, wenn Russland zum Beispiel Ersatzteile für seine Flugzeuge braucht. Aber dann werden wohl einfach mehr Menschen auf die Transsib umsteigen. Seit der Verhängung der ersten westlichen Sanktionen beschwört Wladimir Putin immer wieder die chinesisch-russische Freundschaft. China kann viel produzieren, aber China kann nicht alles. Zum Beispiel nicht die großen Hightech-Produkte kopieren. Andere, kleinere Dinge liefert China. Computerchips, kein Problem. Russland importierte im vergangenen Jahr so viele Computerchips wie nie zuvor. Überwiegend aus China oder über China. Denn Wichtig für Russland sind die staatlich genehmigten Grauimporte. Güter, die zum Beispiel Frankreich oder Deutschland legal nach Dubai, Kasachstan, in die Türkei oder eben nach China exportieren und die russische Firmen dann dort kaufen. Schmuck, edle Kleidung, Kosmetika. Alles kein Problem, nur wegen der Umwege eine Frage des Geldes. Wer nicht so viel davon hat, muss sich bescheiden. Das hat ein Händler erzählt, der in der Seljoni Ugol arbeitet, in der grünen Ecke, dem größten Gebrauchtwagenmarkt Russlands. Der befindet sich am Rande von Wladiwostok. In der hügeligen Landschaft stehen zehntausende Autos. Jewgeni hatte ich vor Beginn meiner Reise besucht. Jewgeni verkauft überwiegend gebrauchte Pkw aus Japan.
Mit Schiffen und Fähren werden die Wagen hierher geliefert und dann komplett und ordentlich verzollt. Wir haben keine Luxusautos mehr, die ja unter die Sanktionen fallen. Aber die Menge der Autos insgesamt hat sich nicht verändert.
Die meisten Gebrauchtwagen, die Jewgeni im Angebot hat, sind tatsächlich japanische Modelle der mittleren bis unteren Preisklasse. Teure Neuwagen aus China beispielsweise jedoch Fehlanzeige.
Nicht auf diesem Markt. Hier gibt es auch keine chinesischen Neuwagen. Die offiziellen Verkaufsräume von denen sind woanders. Wir hatten zum Beispiel ein Nissan Center, nun ist es Haval. Früher gab es ein Mercedes Center, nun ist es Geely.
Der Morgen graut, das Licht draußen fahl. Immerhin freie Sicht auf die Landschaft, durch die Transsib zuckelt. Manchmal rollt der Zug durch einen Weiler, ohne zu stoppen. Ansonsten, soweit der Blick reicht, kahle Birkenwälder, eingelullt in Nebel und Schnee. Sonst nichts. Die Tiefe des Raums nicht auszumachen, verschwimmend scheinbar endlos. Aber im Südwesten liegt, unsichtbar, die Grenze nach China. Da wirkt es wenig überraschend, dass in Wladiwostok offenbar die meisten Ausländer aus dem südlichen Nachbarland stammen. Ein Chinamarkt. Kleine Geschäfte reihen sich aneinander. Gewürz- und Teeläden, Metzgereien und Kleidungsshops. Aber weder die Eigentümer noch die Kundschaft, wirklich niemand aus dem Reich der Mitte, möchte sich unterhalten. Über die Geschäfte, die angeblich die chinesisch-russische Freundschaft ausmachen. Alla ist Russin, hat aber auf dem Chinamarkt ein Geschäft für Kaffee und Tee. Sie ist ansprechbar.
Es gab früher deutschen und italienischen Kaffee. Nun ist es sehr kompliziert. Mit Tee geht's. Der kommt hauptsächlich aus Ceylon, China und aus Russland und aus Aserbaidschan.
Dabei gelten ihre Waren nicht einmal als Luxusgüter, fallen also nicht unter das Sanktionsregime gegen Russland. Für die Großhändler ist es aber einfacher, überhaupt nicht mehr im Westen zu kaufen.
Wenn der Westen uns nichts liefern will, werden wir alles aus dem Osten bekommen. Was kann man sonst tun?
Frühstückszeit, Speisewagen. Nur zwei weitere Gäste sitzen da. Die meisten anderen Passagiere haben ihre Verpflegung mitgebracht, essen im Waggon. Aber hier eine Kellnerin, Tischdecken und feines Porzellan, schwarzer Tee, Syrniki, kleine, warme, mit Quark gefüllte Teigfrikadellen und Omelette. Die Eierkrise ist vorüber. Im Winter schnellten kurz die Eierpreise in Russland in die Höhe, weil es aus irgendeinem Grund weniger Eier auf dem Markt gab. Diskussionen wurden geführt in russischen Küchen, Supermärkten, Medien. Putin nahm auf der Jahrespressekonferenz Stellung zum Thema, erklärte, er habe selbst den Landwirtschaftsminister einvernommen. Der Staat reagierte schnell, sorgte für Nachschub aus der Türkei und aus Aserbaidschan. Diskussionen, Aufregung, alles vorbei. Ein Gedanke kommt auf, während der Zug an den Birken vorbeistampft. Die putinsche Politik rund um die Eier könnte eigentlich vieles erklären. Etwa, wie in Russland mit Unruhen umgegangen wird, beziehungsweise wie sie direkt eingedämmt werden. Wünsche nach mehr Freiheit etwa lassen sich umlenken, ganz banal durch Konsum. Solange ein Volk das bekommt, was es zu brauchen meint, egal wie viel es kostet oder woher es stammt, teure Autos, Kleidung, Parfum, solange gibt's kaum Rumoren. Problematisch wird es, wenn ein Volk das nicht mehr bekommt, was es wirklich braucht. Brot, Reis, Kartoffeln, Eier, also etwas zu essen. Denn das lehren weltweite Aufstände. Wenn ein Volk hungert, beginnen Revolten gegen die Herrschenden. Moskau scheint das zu wissen. Putins direkte Intervention beim zuständigen Minister hat das Eierproblem zügig gelöst. Aufkeimende Unruhe legte sich wieder. Der Zug stoppt mal wieder. Für eine halbe Stunde. Zeit, sich die Füße zu vertreten. Auf dem groben Kies am Rande des Gleises. Eine Mitreisende, die auch in Wladiwostok in den Zug gestiegen ist, um nach Birobidschan zu fahren, möchte sich ein wenig unterhalten, abseits der Mitreisenden. Ich darf das Gespräch aufnehmen, soll es aber später so abspielen, dass sie nicht wiederzuerkennen ist.
Ich bin nicht gegen unser Leben hier. Es gibt Arbeit, soziale Garantien, Krankenversicherungen, ein öffentliches Erziehungssystem. Nur wenn du ein anderes Leben willst und protestierst, dann lernst du eine andere Seite kennen.
Die strenge Seite des Systems Putin. Und das basiere auf einem, sagt sie, dass Russland seit Jahrhunderten ein Patriarchat sei und der jeweilige Herrscher eine Art Übervater, der manchmal sehr streng mit seinen Landeskindern umgehe.
Traditionell kann Russland nicht ohne Zar existieren. Er ist wie das traditionelle Familienoberhaupt. Klar, während der Zarenzeit war das der Zar. In der Sowjetperiode war Lenin der Vater. Genau wie später Stalin und der letzte der Periode, Gorbatschow. Als wir dann mal keinen Vater hatten, herrschte Chaos. Dann kam die neue Periode, erst Jelzin und dann Putin. Vielleicht wollen wir einen besseren Vater oder einen anderen Vater, aber wir haben einen.
Gut findet die junge Frau dieses System nicht. Allmachtgebaren Einzelner sei schlecht. Sie wünscht sich einen Wettstreit unter den Politikern.
Wenn es Konkurrenz gäbe, gäbe es auch Entwicklung, Fortschritt. Aber wir haben hier nur eine Partei, die alles bestimmt. Putins geeintes Russland. Und ich denke, das ist ein großes Problem, über das unsere Regierung nachdenken müsste. Wenn sie wirkliche Stabilität und Fortschritt will, muss sie auch Konkurrenz zulassen. Aber jeder weiß, dass bei der Wahl jetzt Putin gewinnen wird. Ohne Konkurrenz, wie in Nordkorea.
Aber am Ende werde sie dabei mitmachen und auch wählen.
Es bleibt nur Putin. Die anderen drei Kandidaten kenne ich gar nicht. Also wählen wir am Ende unseren jetzigen Präsidenten wieder, weil wir die Stabilität nicht zerstören wollen.
Weiterfahrt mit der Transit. Die Zeit kriecht. Der Blick aus dem Zugfenster. Die Kulisse wird langsam langweilig. Die nicht enden wollenden Birkenwälder. Schnee, Eis. Immerhin. Die monoton vorbeiziehende Landschaft lässt Raum. Die junge Frau, ihre Gedanken halten mich gefangen. Was ist Stabilität? Ein System, das mit Härte Andersdenkende auf Linie bringt? Gibt nicht eher Pluralismus Stärke? Debattenkultur? Und Putin, Symptom einer alten Krankheit namens Patriarchat, an dessen Spitze er steht, als Übervater, der niemanden neben sich duldet? Auch keine Opposition, etwa wenn es um die militärische Spezialoperation in der Ukraine geht. Chabarowsk, erster großer Bahnhof der Transsib nach Wladiwostok und Endstation für eine Studentin. Sie will ihre Eltern besuchen, wie üblich, einmal im Monat. Für sie ist der Zug die beste Möglichkeit zu reisen. Gut 650 Kilometer, kostengünstig, umgerechnet 20 Euro. Auch diese junge Frau sagt, die Transsib halte Russland zusammen, weil sie über sie ihre Verbindung zu ihren Eltern halten könne.
Wenn man bedenkt, dass wir in dieser Region keine andere Bahn haben, ist die Transsib die einzige Route, die den Fernen Osten mit Moskau verbindet. Das ist so, ja. Etwas anderes, das Russland verbindet? Ehrlich gesagt fällt mir nichts ein. Leider nichts Schönes.
Die Präsidentschaftswahl oder Präsident Putin schaffe diese Verbindung für sie nicht.
Ich hatte vor zu wählen, aber ich wollte für Nadjestin stimmen. Er wurde aber nicht zu der Wahl zugelassen. Deshalb werde ich meine Stimme nicht abgeben. Ich bin gegen den Krieg und gegen Putin. Und das war's.
Boris Nadjestin, er hatte in der Präsidentschaftswahl gegen Wladimir Putin antreten wollen. Nadjestin sprach und spricht sich öffentlich gegen die militärische Spezialoperation in der Ukraine aus und für Friedensverhandlungen. Die Zentrale Wahlkommission ließ ihn nicht als Kandidat zu. Das offizielle Argument, die Unterschriftenlisten, die er für die Zulassung eingereicht hatte, seien zu fehlerhaft gewesen. In diesem Teil des Gesprächs senkt die junge Frau ihre Stimme, als wolle sie nicht von anderen Mitreisenden gehört werden.
Ja, das ist sehr gefährlich. Hoffnung? Ja, es gibt Hoffnung. aber nur eine sehr kleine und sehr schwache.
Khabarovsk. Die Eltern nehmen die Studentin freudig in Empfang. Auch für mich endet hier die Reise. Ich verlasse die Transsib. Mit dem Flugzeug geht es direkt nach Moskau zurück. Noch am selben Tag stellt sich heraus, dass Alexei Nawalny gestorben ist. Für so einige Menschen in Russland war er mehr als nur ein Kreml-Kritiker. Alexei Nawalny ist und bleibt für diese Menschen ein Symbol für ein anderes Russland.
ARD-Russland-Korrespondent Björn Blaschke hat berichtet von seiner Reise mit der transsibirischen Eisenbahn von Wladiwostok nach Moskau. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Wir schauen jetzt auf die Folgen dessen, was vor 20 Jahren passiert ist. Am 11. März 2004 starben fast 200 Menschen bei einem Anschlag auf 4 Madrider Vorortzüge. Dass islamistische Terroristen dahinter steckten, hat Spanien erschüttert. Immerhin stand die Iberische Halbinsel fast 800 Jahre lang unter muslimischem Einfluss. Eine Epoche, der Spanien Baudenkmäler wie die Alhambra verdankt. Heute bilden Muslime in Spanien nur noch eine Minderheit. Unsere ARD-Korrespondentin Franka Welz hat nachgehört, wie ihre Situation heute ist und erinnert an den Anschlag vor 20 Jahren.
Madrid, Donnerstag, 11. März 2004. Wie jeden Morgen rollt der vollbesetzte Nahverkehrszug kurz nach 7:30 in den Bahnhof Atocha ein. Dann zerreißt eine Explosion die Schläfrigkeit der Pendler. Eine Frau greift zum Handy und ruft zu Hause an. Der Anrufbeantworter schneidet mit. In den nächsten Minuten explodiert in 4 verschiedenen Zügen ein knappes Dutzend Rucksackbomben. 100 Kilogramm Sprengstoff, reißen die Dächer von den Waggons, zerfetzen Sitze, Fenster, Türen. Fast 200 Menschen sterben, rund 2000 werden zum Teil schwer verletzt. Es ist ein Massaker. Das sei der Ort, erinnert sich 20 Jahre später der Notfallmediziner Ervigio Corral Torres von Samur, Madrids Notfall- und Rettungsdienst. Damals war er 44 und erst seit wenigen Monaten Leiter des Dienstes. Die damalige Regierung des konservativen Ministerpräsidenten José María Aznar macht zunächst die baskische Terrororganisation ETA für die Anschläge verantwortlich. Doch schnell wird klar, dahinter steckt das islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida. Alle, mit denen wir in den vergangenen Wochen sprechen konnten, haben, sofern sie damals alt genug waren, eine spezielle Erinnerung an den 11. März 2004. Mahmoud Ochel aus Syrien. Der 44-Jährige betreibt heute ein Restaurant in Madrid. Damals war er gerade einmal seit 4 Jahren in Spanien und lebte in Cartagena in der Region Murcia im Südosten des Landes. Ich war mit meinen Kollegen zusammen. Wir haben alle gelitten, weil es eine Schande ist. Keine Religion gebietet, dass man andere attackieren muss. Oder Carola Garcia Calvo, heute Expertin für Radikalisierung und Terrorismus im spanischen Elcano-Institut, damals noch in der Ausbildung. Sie hat sich infolge der bis heute bedeutendsten Anschläge, die von Al-Qaida auf europäischem Boden verübt wurden, umso tiefer in das Thema hineingekniet. Die Attentate wurden ein grundlegender Untersuchungsgegenstand für sie, erzählt Carola, um die Ereignisse selbst zu analysieren und um zu lernen, wie die dschihadistische terroristische Bedrohung in Spanien und im weiteren Sinne auch in Europa funktioniert habe. Oder der Historiker und Journalist Rafael Martinez, der über Geschichtsvermittlung Brücken bauen will. Damals, zur Zeit der Anschläge, wohnte Rafael als Student ganz in der Nähe des Bahnhofs Atocha und konnte die Bomben von seinem Zimmer aus ganz deutlich hören. Jede einzelne. In den ersten Tagen nach den Anschlägen sah man Menschen in der U-Bahn, einige mit einem Schleier, andere in Jelabas. Anfangs war die Reaktion etwas zurückhaltend und ängstlich. Doch das hat sich schnell geändert. Die Menschen schienen schon damals zu unterscheiden. Manche sind Terroristen, manche sind Muslime. Das muss man trennen. Die Spanier konnten erkennen, wer die einen und wer die anderen sind. Vor 20 Jahren hat Spanien also etwas erlebt, das zu einer generellen Feindseligkeit gegenüber Muslimas und Muslimen hätte führen können. Eine solche Polarisierung blieb jedoch zunächst aus. Der Anthropologe Jordi Moreras von der Universität Rovira i Virgili in Barcelona führt das auf eine unterm Strich weitgehend besonnene Reaktion vieler gesellschaftlicher, politischer und institutioneller Akteure zurück. Insgesamt wurde darauf geachtet, rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen nach den Anschlägen zu verhindern. Die neu gewählte Regierung nach den Wahlen im März spielte dabei eine wichtige Rolle, indem sie entschieden gegen solche Diskurse in der spanischen Gesellschaft vorging. Drei Tage nach den Anschlägen verlieren die Konservativen nämlich die Wahl. Die Sozialisten vollziehen eine Kehrtwende in der Außenpolitik. Und der neu gewählte Ministerpräsident Zapatero löst sein Wahlversprechen ein, die spanischen Truppen aus dem Irak zurückzuholen. Dialog tritt an die Stelle jahrelangen Schweigens zwischen Staat und Spaniens Muslimen. 20 Jahre nach den Anschlägen von Madrid hat sich die muslimische Gemeinschaft in Spanien gewandelt. Sie ist eine etablierte Gruppe und deutlich gewachsen. Von 800.000 auf zwischen 2,5 und 3 Millionen Menschen. Rund 2.000 islamische Einrichtungen und 43 Verbände finden sich im ganzen Land. Die gesetzliche Vertretung der Muslime und die der islamischen Verbände im Land ist die Islamische Kommission Spaniens. Sie trifft sich regelmäßig mit Regierungs- und Behördenvertretern. Dabei geht es auch um Fragen wie Religionsunterricht in Schulen, Genehmigungen für den Bau von Moscheen oder die Anzahl muslimischer Friedhöfe. Trotz des Wachstums der Minderheit gibt es nach Angaben der Kommission in Spanien nämlich nur 40. Die Muslime Spaniens gäbe es nicht, sagt der Anthropologe Jordi Moreras. Schätzungen seien grundsätzlich schwierig, aber sie zeigten zumindest, wie vielfältig diese Gruppe sei in Bezug auf nationale Herkunft, kulturelle Bildung und religiöse Ausrichtungen.
Tengamos que hablar siempre en términos de pluralidad comunitaria.
In der Moschee des Islamischen Kulturzentrums von Madrid sind sie auf Vielfalt eingestellt. Wir besuchen ein Freitagsgebet. Ausnahmsweise darf auch ich als Frau in den Gebetsraum der Männer, vorausgesetzt, ich trage ein Kopftuch. Für unser Team wurde ein kleiner Bereich mit roten Kordeln abgesperrt. Uns umgeben elegante Herren in dreiteiligen Anzügen, junge Männer aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, überwiegend in Sportkleidung. Männer, die aussehen, als wären sie direkt aus ihrem kleinen Laden in die Moschee gekommen. Der Imam Adil Hajmi spricht Arabisch, aber auch Spanisch. Damit ihn auch wirklich alle verstehen, erklärt er mir später und lächelt. Adil Hajmi stammt ursprünglich aus der spanischen Exklave Ceuta in Nordwestafrika. In den vergangenen Jahren sind dort wiederholt mutmaßliche Dschihadistenzellen aufgeflogen. Die Radikalisierung, insbesondere junger Muslime, ist auch auf dem spanischen Festland ein Problem. Nur redet niemand gerne darüber. In jeder Religion, nicht nur in der muslimischen, könnten viele der Verse oder Botschaften, die in einem historischen, biografischen Kontext an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Gebiet offenbart wurden, falsch interpretiert werden. Und Menschen, die nicht die entsprechende Bildung hätten, könnten solche Botschaften falsch verstehen. In Spanien spielen die muslimischen Gemeinden allerdings durchaus eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Radikalisierung zu entdecken oder am besten gleich zu verhindern. Der Politikwissenschaftler Manuel Ricardo Torres Soriano von der Pablo de Olavide Universität in Sevilla erklärt.
Existe una interacción continua entre las autoridades y los líderes de estas comunidades, precisamente.
Es gäbe einen ständigen Informationsaustausch zwischen Behörden und Gemeinschaftsführern. Die Gemeinschaften sind auch aktiv in der Früherkennungsarbeit, um Anzeichen für mögliche Probleme zu erkennen, bevor sie zu schweren Verbrechen führen. Offene Unterstützung für terroristische Gewalt sei in spanischen Moscheen oder Gemeindezentren derzeit kaum zu hören. Denn die muslimischen Gemeinden wollten solche Ansichten nicht in ihren Räumlichkeiten tolerieren.
Es ist ein territorio amigable para sus actividades.
Carola García Calvo, die Expertin Expertin für Radikalisierung und Terrorismus im spanischen Elcano-Institut ergänzt. Die Radikalisierungsprozesse hätten sich in den vergangenen Jahren verlagert.
A medida que ha pasado el tiempo y que se ha ido desarrollando las nuevas tecnologías de la información.
Früher lief das vor allem über persönliche Treffen ab, aber mit der Entwicklung neuer Technologien hat die Nutzung von Online-Räumen für Anwerbung und Radikalisierung zugenommen. Besorgniserregend ist, dass terroristische Gruppen verstärkt Minderjährige im Internet als Zielgruppe ansprechen. Junge Menschen auf digitalen Plattformen erreicht auch diese Frau. Imane Raisali Salah, in Spanien besser bekannt als Miss Raisa, ist 23, als sie diese Geschichte erzählt, die eines schüchternen Mädchens mit Kopftuch, das immer zu Boden geschaut habe. Vor gut 4 Jahren war das und sie hatte den Blick schon längst gehoben, blickt inzwischen immer nur gen Himmel. Hunderttausende schauen ihre Videos auf YouTube, TikTok, folgen ihr in anderen sozialen Netzwerken. Seit 2019 macht sie Hip-Hop. Ihre Texte handeln von Migration, Identität, Rassismus, Sexismus, Vorurteilen. Sie entlarven. Ich spreche 5 Sprachen und bin dann die Dumme. Sie nennen mich ungebildet und zurückgeblieben. Rapperin, Muslima, Feministin. Ein Leben zwischen allen Stühlen. Das sage sie auch immer, erzählt Imane, als wir uns Ende 2022 erstmals im Kulturzentrum Casa Árabe in Madrid begegnen.
Sí, yo siempre comento lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te crías en mitad de 2 culturas diferentes,
wenn man zwischen 2 verschiedenen Kulturen aufwächst, verschiedenen Sprachen und Denkweisen, wird es schwierig, die eigene Identität zu konstruieren. Wo immer ich bin, bin ich das Mädchen von woanders. Hier die Einwanderin, aber wenn ich Urlaub in Marokko mache, bin ich die von woanders. Ich muss also mit mir selbst im Reinen sein und sage mir: Nein, Imane, du fühlst dich genauso von hier wie von dort und das ist mehr als in Ordnung.
La niña de fuera, ¿no? Sientes tanto de aquí como de allá y eso también es mucho más que respetable, podemos decir.
Anklagen und Schwarz-Weiß-Malerei sind nicht ihr Ding. Ja, sie habe in Spanien Rassismus erfahren, aber deshalb seien nicht alle in Spanien rassistisch, sondern konkrete Personen mit Vor- und Nachnamen.
No me gusta generalizar, nunca ha pasado eso. Sí hay personas racistas que tienen nombres y apellidos.
Ich halte Spanien nicht für ein Land, das mich schlecht behandelt hat. Es ist das Land, in dem ich mein ganzes Leben aufgebaut habe und dem ich viel verdanke. Ich kann nicht undankbar sein und sagen: Oh nein, wie ekelhaft, Spanien ist rassistisch. Ich habe diese Erfahrungen gemacht, wurde aber auch von Menschen aus meiner Community schlecht behandelt. Ich möchte das nicht verallgemeinern.
Que también ha sido pues a lo mejor de un trato que no ha sido de todo agradable, ¿no? Entonces, no me gusta generalizar y hablar por todo el mundo.
Schüchtern ist Miss Raisa übrigens auch heute noch. Das Kopftuch hat sie 2022 endgültig abgelegt, will das aber nicht als Akt der Befreiung verstanden wissen.
Han habido reacciones de todo tipo, la verdad. Han habido reacciones de personas que me han dicho: Wow, por fin eres una mujer libre. Yo digo: No hay que confundirse, porque la libertad.
Nicht verwirren lassen. Freiheit liegt nicht in einem Kleidungsstil oder einem Kleidungsstück, sondern für mich persönlich in Ideen, im Geist. Darin liegt die wahre Freiheit. Einige aus der muslimischen Community haben es als Beleidigung empfunden, aber das war meine persönliche Entscheidung.
De la comunidad, por ejemplo, musulmana, que se lo han tomado como si fuese una ofensa, cuando realmente en ningún momento ha sido así, sino que ha sido una decisión muy personal que he decidido.
Sie habe das auch für junge Mädchen getan, die vielleicht auch so fühlten, das aber nicht in Worte fassen könnten. Wir wollen mehr von Spaniens Muslimas und Muslimen hören, mit ihnen sprechen, nicht über sie. Aber das erweist sich als nicht so einfach. In Madrids Stadtteil Tetuan hat Mahmoud, der vor 24 Jahren aus Syrien nach Spanien kam, sein Restaurant.
Hola, soy Mahmoud Ochil.
Mahmoud ist fromm, er betet 5-mal am Tag. Islamistischen Terrorismus nennt er nur diese Krankheit.
Es enfermedad, digo yo siempre. Es enfermedad. Yo, por ejemplo, soy español, practico el Islam.
Ich bin Spanier. Ich praktiziere den Islam perfekt. Ich gehe in die Moschee. Ich habe christliche Freunde. Ich habe Freunde, die alle religiös sind und wir kommen sehr gut miteinander aus. Mit anderen Worten, man muss weder Spanier noch Syrer, weder Christ noch Muslim sein. Es geht um den Umgang zwischen den Menschen. Zu respektieren. In der Straße des Restaurants finden sich zahlreiche arabische Läden. Ein Metzger, ein Obstladen, ein Lebensmittelgeschäft, eine Schneiderei. Niemand dort will mit uns reden. Die Frau des Schneiders verbietet ihrem Mann sogar, uns ein Interview zu geben. Eine junge Frau auf der Straße will ebenfalls nicht ins Mikrofon sprechen. Sie heißt Nur, auf Arabisch Licht, und kommt aus Marokko. Nur, sagt sie, und ihre Freundinnen hätten schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht. Ihre Worte seien verfremdet und aus dem Zusammenhang gerissen worden. Auch in Spanien sei nicht alles perfekt, aber sie könne wenigstens unbehelligt ihren Hijab tragen. Diese Erfahrung hat auch Sara gemacht. Sie ist 25, in Spanien geboren, hat eine marokkanische Einwanderungsgeschichte. Sie persönlich habe nie das Gefühl gehabt, eingeschränkt zu sein, weil sie Muslima sei und Hijab trage, sagt die Medizinstudentin.
No, por ejemplo, he estado en la universidad y nunca he sentido que
Zum Beispiel an der Uni habe ich keine Einschränkungen aufgrund meiner Religion oder meines äußeren Erscheinungsbildes gespürt. Natürlich gibt es im Alltag Situationen, in denen man das Gefühl hat, dass Menschen einen ablehnen, weil man sich von der Mehrheit unterscheidet. Aber das kann in jeder Kultur oder Lebenssituation außerhalb der Religion passieren. Sara lernt gerade Deutsch. Ihre Facharztausbildung will sie in Deutschland ablegen. Gänzlich unkritisch sieht sie das Zusammenleben der Kulturen und Religionen in Spanien allerdings nicht. Ein großer Teil der Gesellschaft hat nur begrenzte Vorstellungen davon, was der Islam eigentlich ist. Es ist in jedem Land und an jedem Ort wichtig, dass sich die Kulturen besser kennenlernen und Missverständnisse ausgeräumt werden. Missverständnisse ausräumen, beziehungsweise mit ihnen aufräumen. Hier kommt Historiker und Journalist Rafael Martinez ins Spiel. Ich treffe ihn im Zentrum Madrids in der Nähe des Königspalasts und der berühmten Almudena-Kathedrale. Er will mir etwas zeigen, abseits der Touristenströme und unterhalb der Kathedrale. Ein kleiner Park, wie ein arabischer Garten, im Zentrum ein sechszackiger Sternbrunnen. Rafael sagt, hier habe Madrid seinen Anfang genommen.
Este lugar todo, bueno, lo que ves aquí delante, justo desde la esquina hasta esa torre allí,
Dieser Ort, alles, was du hier vor dir siehst, von der Ecke bis zu dem Turm dort drüben, da hinten ist die islamische Mauer von Madrid, das älteste Denkmal der Stadt. Als Madrid im 9. Jahrhundert gegründet wurde, wurde hier eine Ummauerung gebaut, die Almudaina genannt wurde. Das älteste Bauwerk in Madrid ist also dieses Monument. Dieser Park ist Emir Mohammed dem I. gewidmet. Er hat Madrid gegründet.
El Parque del Emir Mohammed, el Emir Mohammed I, que está allí la Praca, es el fundador.
Viele, die hier lebten, wüssten das gar nicht.
No, de hecho, para nada es.
Niemand kommt hierher. Ich meine, jedes Wochenende bringe ich Gruppen hierher. Gruppen von Leuten aus Madrid. Ich sage dir, nicht Leute aus Toledo, nein, Leute aus Madrid.
Grupos aquí. Grupos de gente de Madrid, te digo. No de gente de Toledo, no, gente de Madrid. No han venido nunca aquí. Nunca.
Die Madrider müssen begreifen, dass es einen Teil ihrer Geschichte gibt, der nicht mit den Christen beginnt, nicht mit Kastilien. Er beginnt in Al-Andalus, bei den Arabern.
No con los cristianos, no con Castilla, empieza en Al-Andalus, con los árabes.
Al-Andalus, das steht für die Zeit, in der die Iberische Halbinsel unter islamischer Herrschaft stand, 700 Jahre lang. Christen, Juden und Muslime lebten lange Zeit friedlich mit und nebeneinander. Die Alhambra in Granada oder die berühmte Moschee in Córdoba sind auch heute noch in der islamischen Welt Symbole für das friedliche Zusammenleben der Religionen. Aber auch im Zusammenhang mit islamistischem Terrorismus sei Al-Andalus relevant. Nochmal der Politologe Manuel Ricardo Torres Soriano.
España tiene una posición muy particular dentro de la cosmovisión de la ideología yihadista.
Spanien nimmt in der Weltsicht der dschihadistischen Ideologie eine Sonderstellung ein. Diese Doktrin betrachtet Spanien als unrechtmäßigen Besatzer von Al-Andalus, einem Teil eines islamischen Landes, der gewaltsam erobert wurde. Ein Angriff auf Spanien bedeutet daher nicht nur, einen Akteur anzugreifen, der wie andere westliche Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, als Teil einer feindlichen Koalition gegen den Islam angesehen wird, sondern auch Fortschritte bei der Rückeroberung von Al-Andalus zu machen. Die dschihadistische Ideologie nutzt Al-Andalus als symbolischen Vorwand, um Gewalt zu legitimieren und ihr einen zusätzlichen Wert zu verleihen. Dabei geht es auch um Identität, oft falsch verstandene Identität, meint Historiker und Journalist Rafael Martinez. Erstens hätten Terroristen wie der Islamische Staat eine falsche Vorstellung von Al-Andalus. Das sei ein vielfältiger Staat gewesen. Menschen feierten Weihnachten und tranken Wein.
Luego, aquellos que ven Al-Andalus como si fuera el Dorado.
Zweitens gäbe es Leute, die Al-Andalus für eine Art Paradies hielten. Aber auch das sei falsch. Im Vergleich zu anderen Staaten im Mittelalter möge es fortschrittlicher gewesen sein, aber es gab immer noch Sklaverei, ständige Kriege und kaum Rechte. Wer wolle schon zurück ins Mittelalter?
Que vengan sociedades medievales aquí, ¿no? Y luego están los que lo niegan. No, eso fue Al-Andalus, fue la pérdida de España.
Drittens gäbe es diejenigen, die Al-Andalus als Verlust Spaniens sehen, als Besatzung, was auch nicht stimme. Niemand habe das Land besetzt. Jedes Mal, wenn Al-Andalus erwähnt werde, gäbe es Streit. Alle beanspruchten die absolute Wahrheit für sich, obwohl die Realität viel komplexer sei. Gerade jungen Menschen muslimischen Glaubens, die in Spanien geboren wurden, müsse die Gesellschaft etwas anbieten, sie noch konkreter annehmen. Vor allem muss man ihnen einen Raum bieten, ein Zuhause. Das heißt, dass diese jungen Menschen der dritten Generation hier zu Hause sind. Man darf ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie aufgrund ihrer Religion niemals dazugehören werden, weil sie Muslime sind. Deshalb müssen wir mehr machen als eine reine Politik der Assimilation und der Integration. Besser ist das Konzept der Akzeptanz, zu sagen, wir akzeptieren, dass wir alle gleichwertig sind und du kannst dich zu 100% akzeptiert fühlen. 20 Jahre nach den Anschlägen von Madrid sieht der Anthropologe Jordi Morera Spanien grundsätzlich auf einem guten Weg. Wir erkennen an, dass es unterschiedliche religiöse Ansichten, Zugehörigkeiten und Lebensanschauungen gibt. Diese Vielfalt macht die spanische Gesellschaft heute aus. Spanien sei nicht frei von Islamophobie. Im Gegenteil, das habe in den vergangenen Jahren sogar zugenommen. Diskriminierungserfahrungen von Muslimas und Muslimen müssten ernst genommen werden und sie müssten genauso davor geschützt werden wie jede andere gesellschaftliche Gruppe. Mahmoud, der vor 24 Jahren aus Syrien nach Spanien gekommen ist und hier eine neue Heimat gefunden hat, wünscht sich vor allem eins: Frieden. Ich bitte immer um Frieden für alle. Ich bin zum Beispiel Syrer und wir haben sehr gelitten. Viele meiner Angehörigen und Freunde sind in Syrien gestorben. Ich bitte um Frieden in der ganzen Welt.
In todo el mundo.
Franca Welz hat berichtet über die Lage der Muslime in Spanien, 20 Jahre nach den schweren Anschlägen von Madrid. Und damit geht Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar, zu Ende. Als Podcast gibt es diese und weitere Folgen unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und ich sage für heute Tschüss.